Wie ist deine Gotteserfahrung gerade? Spürst du, hörst du, fühlst du Gottes Wirken in deinem Leben? Betest du und es passieren wunderbare Dinge? Ich lese gerade in meiner stillen Zeit durch die Apostelgeschichte und es ist unglaublich, was die Aposteln mit Gott, mit Jesus erleben. Hat auch seinen Preis, also es hat sie einiges gekostet. Oder geht es dir momentan eher so, dass du so durch deinen Alltag gehst und ja, Jesus vertraust und versuchst ihm nachzufolgen, aber ja, manchmal, du schaust dir diese Welt an, du schaust dir dein Leben an und du fragst dich, Gott, wo bist du? Ich spüre gerade nicht viel, ich sehne mich eigentlich nach einem persönlichen Wort, nach einer Führung, aber ich taste mich gerade eher so voran. Gott erhört Gebete, zumindest gerade nicht so, wie ich mir es wünsche. Ist das deine Erfahrung? Ich kenne beides in meinem Leben und wir sehen beides in der Bibel. Hier im Buch Esther sehen wir diese zweite Erfahrung und ich bin dankbar dafür, dass wir dieses Buch haben, dass wir es in der Bibel sehen. Gott wird nicht erwähnt in diesem Buch. Gott spricht auch nicht in direkter Rede in diesem Buch. Das Leben nimmt so seinen natürlichen Lauf. Gottes Volk ist scheinbar von heidnischen, externen Mächten bestimmt. Aber doch ist Gott im Hintergrund am Wirken und er beschützt die Seinen, er versorgt die Seinen. Er bringt sie in Positionen, er öffnet Türen. Das Buch Esther ist voll von ganz bedeutsamen Zufällen, unter Anführungszeichen. Wir wissen, es gibt keine Zufälle. Gott hat seine Hand im Spiel, er zieht die Fäden im Hintergrund, er ist treu, er ist da. Und das gilt auch für dich. Auch wenn du ihn vielleicht gerade nicht so spürst oder nicht so siehst. Er ist da. Manche Ausleger sehen den Gottesnamen Yahweh, also dieses J-H-W-H, in vier Schlüsselstellen in akrostichischer Form eingeschleust in dieses Buch. Also Akrostichon ist, wenn vier Worte hintereinander zum Beispiel mit einen Buchstaben beginnen und diese Anfangsbuchstaben eben dieses JHWH ergeben. Das ist so im Kapitel 1, Vers 20, 5, Vers 4, 5, Vers 13, 7, Vers 4. Wie gesagt, manche sehen das hier drin. Aber egal, der Punkt ist, Gott ist da. Gott ist am Wirken. Gott sitzt auf dem Thron, Gott vollbringt seinen ultimativen Plan. Auch durch die Entscheidung von Menschen, die ihn gar nicht kennen, die ihm gar nicht folgen, die gar nicht an ihn denken. Aber irgendwie webt er all diese Dinge und all diese Entscheidungen von Menschen auf wunderbare Art souverän zusammen zu seinem wunderbaren Plan. Und wenn wir es geistig betrachten, wir wissen aus Gottes Wort, dass die Realität mehr ist als nur diese sichtbare, anfassbare, materielle Welt. Es gibt eine geistliche Welt mit geistlichen Personen, Gott und seine Engel und Satan und seine Dämonen. Und diese Welt ist genauso real. Und sie ist verwoben mit dieser sichtbaren Welt. Es ist einfach eine weitere Dimension unserer Realität. Also hinter dieser materiellen Welt ist ein großer geistlicher Konflikt um die Seelen von Menschen. Satan versucht, Menschen von Jesus fernzuhalten, egal auf welche Art. Sei es durch Okkultismus, sei es durch Materialismus, Hauptsache nicht bei Jesus. Er versucht, Ehen zu zerstören, er versucht, Gemeinden zu zerstören, Gottes Volk zu zerstören. Epheser Brief Kapitel 6 sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Und wir kämpfen auch nicht mit irdischen Waffen, wir gehen nicht auf Menschen los, sondern mit geistlichen Waffen. Und diese Waffenrüstung, die wir da sehen in Epheser 6, sind im Prinzip all das, was Jesus für uns getan hat. Wir haben Gebet, wir haben das Wort Gottes. Und ich glaube, dass der geistliche Hintergrund von diesem Buch Esther ein teuflischer Angriff ist auf die Vorfahren von Jesus, dem Messias. Er will sein Volk, die Juden, vernichten. Das zieht sich durch bis zum Kindermord von Bethlehem. Will verhindern, dass Jesus auf diese Welt kommt und dass er sein Erlösungswerk für uns vollbringt. Und der Teufel braucht genauso Menschen wie auch Gott. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, von wem wollen wir uns brauchen lassen? Wem wollen wir uns zur Verfügung stellen als sein Werkzeug? Und natürlich ist Gott, unser Schöpfer, viel stärker und er hat den Sieg. Und er dreht das, was Satan zum Bösen gedacht hat, um und gebraucht es zum Guten. Also in dem Buch Esther, obwohl hier Gott vordergründig nicht vorkommt, wir sehen hier Gottes Fürsorge, wir sehen seine Führung, wir sehen sein Wirken im Verborgenen. Und das Buch Esther gibt uns den Hintergrund des jüdischen Purim-Festes. Geschichtlich ist das Buch Esther zwischen Esra Kapitel 6 und Kapitel 7 einzuordnen. Erinnert euch, die Juden waren ja in der babylonischen Gefangenschaft wegen ihrem Abfall von Gott. Und dann hat der Perserkönig Kyros sie wieder zurückkehren lassen, wie es von Gott vorhergesagt war. Jesaja hat sogar seinen Namen im Vorhinein prophezeit. Und so circa 50.000 von 3-4 Millionen Juden sind mit Zerubabel zurückgekehrt, haben den Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut. Das ist jetzt so 40-50 Jahre her. Die Stadtmauer ist noch nicht aufgebaut, das kommt ein paar zig Jahre später unter Nehemia. Aber ein großer Rest des Volkes ist im Persischen Reich geblieben damals. Sie haben sich nach dieser 70-jährigen Zeit im Exil zu Hause gefühlt in der Welt, sage ich mal, unter den Heiden. Haben Häuser gebaut, haben Familien gegründet, haben sich daran gewöhnt, unter den Heiden zu leben. Und diese Geschichte hier im Buch Esther spielt unter solchen Juden am Königshof von Susa. Susa war eine Königsstadt im Südwesten des heutigen Iran, so an der Grenze zum Irak. Das bedeutendste Bauwerk dort ist übrigens das Mausoleum von Daniel, dem Propheten. Und es ist eine der ältesten durchgehend bewohnten Städte dieser Welt, so um die 4000 Jahre alt. Der Codex Hammurabi wurde auch gefunden in dieser Stadt, ein ganz bedeutender archäologischer Fund. Nochmal kurz Wiederholung, Zusammenfassung vom ersten Kapitel. Da wurde uns der erste Hauptakteur in diesem Drama vorgestellt, nämlich der Perserkönig Ahasveros oder Xerxes der Erste. Der hat eine Riesenparty geschmissen für seine militärischen und zivilen Leiter seines riesigen Reiches. Für ein halbes Jahr lang haben die gefeiert und dann hat er zum Abschluss noch den ganzen Hofstaat in Susa dazu eingeladen. So ein riesen Teambuilding-Event in Form einer Orgie, wahrscheinlich um seinen beabsichtigten Feldzug gegen Griechenland vorzubereiten, um alle an Bord zu holen, um alle einzustimmen. Und wir haben hier hunderte betrunkene Männer und gegen Ende des Festes will der König mit der Schönheit seiner Königin Vasti angeben und prahlen, wie der Christoph das so schön erklärt hat letzte Woche. Und er befiehlt seiner Königin, vor diese betrunkene Versammlung zu kommen, sich zu präsentieren, wahrscheinlich spärlich bekleidet, wahrscheinlich verlangt er von ihr, das zu tun, was die niedrigen Tänzerinnen getan haben, um diese Machos da, diese Betrunkenen zu belustigen. Das war völlig unter der Würde einer Königin. Und ich würde sagen, auch unter der Würde jeder Tochter des Königs der Könige, sich so als Lustobjekt zu erniedrigen. Und die Königin Vasti tut das Unerhörte, sie sagt nein. Und wir würden heute sagen, na klar, rechts hat sie. Ne? Also wenn dein Mann von dir verlangen würde, dass du im Moulin Rouge auftrittst, würdest du sagen, kannst du knicken. Und recht hast du. Aber wir müssen das Ganze in diesem antiken Kontext sehen. Das war hier eine heidnische, streng patriarchale Macho-Gesellschaft mit einem absolutistischen König, der willkürliche Herr über Leben und Tod war, und Frauen wurden als Eigentum mehr oder weniger ihre Ehemänner gesehen. Die hatten keine Entscheidungsfreiheit, die hatten hier nichts mitzureden. Und bitte auch nicht allzu romantische Ideen hier in diese Ehen hineinlesen. Das waren vor allem Zweckgemeinschaften. Könige haben ihre Frauen vor allem aus politischen Gründen geheiratet, so wie beim Adel in Europa auch noch bis ins 19. Jahrhundert. Ich meine, die Österreicher, die Habsburger waren da Vorbilder, die haben ihr Reich durch Heiratspolitik gebaut. Und durch diese Hochzeiten wurden Bündnisse und Frieden durch Verschwägerungen abgesichert. Und es war damals auch ganz normal, dass der König mehrere Ehefrauen hatte und dann noch dazu einen ganzen Harem zur Belustigung. Also Frauen waren ein Statussymbol. Dieses Konzept von Ehemännern als dienenden Leitern, die sich aufopfern, das hat Jesus gebracht. Und dass wir heute die Gleichberechtigung von Mann und Frau haben, und die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, das hat ganz, ganz viel mit Jesus zu tun und dem Einfluss des Christentums in unserer westlichen Welt. Aber damals, das war völlig unerhört, was die Königin Vasti getan hat, dass sie dem absolutistischen König, ihrem Eheherrn, nicht gehorcht hat. Und das war für diese versammelten Machos eine Bedrohung. Das war denen nicht geheuer, dass die Königin da plötzlich feministische Anwandlungen hat. Ich meine, das könnt ihr Schule machen, das muss unterdrückt werden. Und sie haben den König überzeugt, als Konsequenz für ihren Ungehorsam die Königin Vasti zu entlasten, sie abzusetzen. Und dann zwischen Kapitel 1 und zwischen Kapitel 2 liegt dieser große Persien-Griechenland-Feldzug des König Xerxes mit einer Riesenarmee, habe sicher in Filmen gesehen. Letztendlich ist er gescheitert und jetzt ist er wieder daheim und er denkt vielleicht wehmütig an die Vasti zurück. Und seine Diener haben diese folgende Idee zur Lösung des Problems. Sie sagen, lass uns die schönsten, unverheirateten Mädels im ganzen Reich zusammenholen an den Königshof und dann soll der König sich die aussuchen, die ihm am besten gefällt und zu seiner neuen Königin machen. Und der König Xerxes hat das ganz toll gefunden. Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Super Idee. Der Geschichtsschreiber, der jüdische Josephus, berichtet, dass 400 Jungfrauen zusammengeholt wurden an diesen Königshof. Und wie gesagt, diese Mädels hatten hier keine große Wahl eigentlich. War sicher für die Familien eine Ehre, aber ob das für die einzelnen Frauen so cool war, wage ich zu bezweifeln. Wir nehmen die Geschichte im Kapitel 2 im Vers 5 wieder auf. Da wird der zweite Akteur eingeführt. In Vers 5. Nun war da ein jüdischer Mann in der Burg Susa, sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem gefangen weggeführt worden war, zusammen mit den Weggeführten, mit Jechonja, dem König von Juda, gefangen weggeführt wurden, den Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt, hatte also die Wegführung der Oberschicht zusammen mit dem König, der sich ergeben hat, den Nebukadnezar. Und dann hat das Exil 70 Jahre lang gedauert, wissen wir. Also hier haben wir einen alten jüdischen Mann mit einem heidnischen Namen, der auf den heidnischen Gott Marduk, den babylonischen Gott, anspielt. Aber er war ein Mann mit Charakter. Und er war Vormund von Hadassah, heißt Myrte. Das ist Esther, die Tochter seines Onkels. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordekai sie als seine Tochter angenommen. Also hier haben wir den dritten Charakter, die Hauptrolle Esther, ist ihr persischer Name, bedeutet so viel wie Stern und sie ist der Star in diesem Drama von Gottes Souveränität. Auch ihr persischer Name wurde von einem heidnischen Gott abgeleitet, von der Göttin Ishtar. Erinnert euch, die Babylonier schon haben ja versucht, den Juden ihre Identität zu rauben, unter anderem dadurch, dass sie ihnen heidnische Namen gegeben haben. Denkt an Daniel und seine Freunde. Also Esther war eine junge Frau mit einer sehr schwierigen Vergangenheit. Sie war ein Waisenkind, sie wurde von ihren viel älteren Cousin großgezogen. Sie haben beide als Verschleppte mehr oder weniger, wissen nicht hundertprozentig, ob sie ihre Eltern waren, die direkt verschleppt wurden oder sie persönlich, also die Esther nimmer, aber ob der Mordekai das vielleicht als Kind noch persönlich erlebt hat. Fremden Ort, in einem fremden Land, fern von ihrer eigentlichen Heimat. Eine schwierige Vergangenheit. Aber deine Vergangenheit muss nicht dein Heute bestimmen und es muss auch nicht dein Morgen bestimmen, sondern Gott, er hat seine Hand im Spiel. Er will Esther gebrauchen und er will auch dich gebrauchen. Vers 8. Und es geschah, als das Wort des Königs und sein Gesetz vernommen wurden und als viele Mädchen in die Burg Susa unter die Obhut Hegais zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen unter die Obhut Hegais des Hüters der Frauen. Was für ein Zufall. Vers 9, und das Mädchen gefiel ihm und erlangte Gnade vor ihm. Ach, schon wieder so ein Zufall. Und er beeilte sich, ihr die nötigen Schönheitsmittel und die gebührende Verpflegung zuteil werden zu lassen und ihr die 7 auserlesensten Mädchen, also Dienerinnen, aus dem Haus des Königs zu geben. Dann ließ er sie mit ihren Mädchen in den besten Flügel des Frauenhauses umziehen. Das erinnert uns an die Josefsgeschichte. Sie hat Gunst gefunden bei dem Herrn und Gunst bei den Menschen. Vers 10, Esther aber hatte ihr Volk und ihre Abstammung nicht angegeben, denn Mordechai hatte ihr befohlen, dass sie es nicht angeben sollte. Sie respektierte ihren Adoptivvater immer noch, obwohl sie doch jetzt die Auserwählte war, spricht für ihren Charakter. Mordechai aber ging Tag für Tag vor dem Hof des Frauenhauses auf und ab, um etwas über das Wohlergehen Esthers zu erfahren und was mit ihr geschehe. Er war ein Hofbeamter, er hatte Zutritt zum Königshof und er war ein guter, besorgter Vater. Wenn nun die Reihe an ein jedes der Mädchen kam, zum König Ahasverus hineinzugehen, nachdem es gemäß der Vorschrift für Frauen 12 Monate lang behandelt worden war, denn so wurde die Tage ihrer Schönheitspflege voll, nämlich 6 Monate mit Myrrhenöl und 6 Monate mit Balsamölen und mit allen anderen Schönheitsmitteln für Frauen, also Wellness für ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr hier, Männer, ihr denkt, eure Frauen brauchen lange im Badezimmer. Hier ein Jahr eingeölt wie die Sardinen. Die hatten danach sicher ganz glatte Haut, glatt wie Babypopo. Und ein weiterer Grund, warum die so lange hier sich Zeit genommen haben, ist auch, um sicherzustellen, dass die Mädels nicht schwanger waren und dass da irgendwo dem König ein fremdes Kind sozusagen untergeschummelt wurde, ist ein fremder Thronfolger. Vers 13. Dann ging das Mädchen unter folgenden Umständen zum König hinein. Alles, was es nannte, wurde ihm gegeben und durfte mit ihm aus dem Frauenhaus ins Haus des Königs mitkommen. Also alles durfte sie mitnehmen, Klamotten, Dienerinnen, Accessoires, durfte sich auftackeln, so wie sie es wollte. Am Abend ging es hinein und am Morgen kehrte es in das zweite Frauenhaus zurück, unter die Obhut des königlichen Eunuchen Schasgarsch. Das wäre ein schöner Name, wenn ihr für euer Kind noch einen Namen sucht. Schasgarsch, besonders in Österreichisch hat es einen besonderen Flair. Des Hüters der Nebenfrauen. Also ein Schas ist ein Furz in Österreich, wer das nicht weiß. In Wien zumindest. Also der König verbrachte eine Nacht mit ihr, das war dann gleichbedeutend mit der Hochzeit. Also eine Runde Probe fahren und dann kam sie in den anderen Trakt des Palastes, wo die Nebenfrauen gewohnt haben. Und es kam nicht wieder zum König hinein, es sei denn, dass der König Gefallen an ihm hatte und es namentlich gerufen wurde. Also eine Nacht mit dem König, damit war sie vom Heiratsmarkt genommen. Und dann haben sie ihr ganzes Leben lang, so wie ein alter Witwenclub, zusammengelebt mit zig oder hunderten anderen Frauen in diesem Frauentrakt des Palastes. Sie wurden versorgt vom König, aber sie waren so eingesperrt in dem goldenen Käfig, in dem Harem des Königs. Und ihre einzige Berufung war, dem König verfügbar zu sein, wenn er gerade Lust auf sie hatte. Also viele von diesen Frauen haben den König nie wieder gesehen. Und ein großer Harem war ein Statussymbol. Der König konnte zeigen, schau, wie viele Frauen ich mir leisten kann. Also so wie ein Fuhrpark, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie cool das war für die Mädels. Für manche vielleicht aus ärmlichen Verhältnissen. Die haben sich gefreut über das Luxusleben, über die Versorgung, über die Sicherheit. Aber ich bin mir sicher, viele andere haben sich auch eingesperrt, gefangen gefühlt. Wir lesen weiter im Vers 15. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihails, des Onkels Mordechais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch Hegai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Der wusste, was dem König gefiel und manchmal ist ja weniger auch mehr. Ich frage mich manchmal, ob vieles, was Frauen so tun, um Männer zu beeindrucken, wirklich umsonst ist, weil die Männer das gar nicht so wirklich juckt oder gar nicht so wichtig ist. Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. Esther hatte ganz sicher eine besondere Ausstrahlung über ihr Make-up hinaus, über die äußerliche Schönheit hinaus, die sie auch ganz sicher hatte. Ich denke, ihr reines Herz. Und sie hatte so einen sanften Geist nach allem, was wir hier lesen, einen respektvollen, kooperativen Geist. Na, jedes Mal, wenn sie zum König, zu ihrem Ehemann, ich spoiler das schon mal, spricht, so fünfmal lesen wir davon, sagt sie immer, wenn es dem König recht ist, wenn ich Gunst gefunden habe. Ja, das war so, die haben die Hofbeamten auch so gesagt, das war offensichtlich so die erwartete Anrede. Aber sie hat sehr respektvoll geredet mit ihrem Mann. Sie war sicher kein Mäuerblümchen. Ich meine, sie war ein Topmodel. Sie hat gesagt, was sie möchte. Sie hat auch bekommen, was sie möchte. Sie hatte einen großen Einfluss auf den König. Eigentlich hat sie ihn so ein bisschen um ihren Finger gewickelt gehabt. Aber sie hat das getan, nicht durch Manipulation, nicht durch Drohung, nicht durch Nörgeln, nicht durch Streit, nicht durch Machtkämpfe, nicht durch Willensstärke, sondern sie hatte offensichtlich so eine freundliche, sanfte, gewinnende Art, dass sie ihre Anliegen gerne erfüllt hat. Und so hat sie viel mehr erreicht. Wir Männer mögen das Gefühl, wenn unsere Frauen ein Team sind mit uns. Petrus schreibt an die christlichen Frauen im 1. Petrus 3, Vers 3 und 4, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, also diese Äußerlichkeiten, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Und so ein Mensch war die Esther augenscheinlich. Und diese innere Schönheit, die bleibt ja auch bestehen, wenn die äußere Schönheit langsam vergeht. Und ich würde es allen Jungs und Mädels sagen, die noch nicht verheiratet sind, haltet Ausschau nach so einer Frau oder nach so einem Mann, der ein reines Herz hat, ein gottesfürchtiges Herz. Im 1. Korintherbrief sagt uns Gott eigentlich nur eine Bedingung für die Partnerwahl. Es ist wahnsinnig viel Freiheit, aber eine Bedingung, im Herrn soll es geschehen. Such dir jemanden, der von ganzem Herzen Jesus liebt und Jesus nachfolgt. Sprüche 3, 31, Vers 30 heißt es, trügerisch oder wörtlich eine Lüge ist Anmut und nichtig oder Windhauch, also vergänglich die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Und das können wir auch umdrehen und für den Mann, ein Mann, der den Herrn fürchtet, der ist der Richtige. Am Ende sehen wir einfach Gottes Gnade über dem Leben von Esther. Gottes Gunst erinnert uns an Josef. Lies mal weiter im Vers 16. So wurde Esther zum König Ahasverus in sein königliches Haus geholt. Und zwar im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, mehr als all die anderen Jungfrauen. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Wieder was für ein Zufall. Vers 18, und der König veranstaltete für all seine Fürsten und Knechte ein großes Gastmahl, das Gastmahl Esthers. Den Provinzen gewährte er einen Steuererlass und bewilligte eine Kornspende nach der Freigebigkeit des Königs. Feiert seine Hochzeit. Und als zum zweiten Mal Jungfrauen zusammengebracht wurden, saß Mordecai im Tor des Königs. Also er war ein Beamter, er war ein Leiter am königlichen Hof, er hatte eine öffentliche Rolle. Das Tor war damals der Gerichtsort. Es war der Ort, wo Handel, Geschäfte gemacht wurde, öffentliche Dinge geregelt wurde. Also wir könnten sagen, so das Haus, das Rathaus und das Bezirksgericht in einem. Esther aber hatte ihre Abstammung und ihr Volk nicht angegeben, ganz wie Mordechai ihr befohlen hatte. Und Esther befolgte Mordechais Befehl wie früher, als sie bei ihm unter seiner Vormundschaft lebte. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten Bigtan und Teresch, zwei königliche Eunuchen von denen, die an der Schwelle Wache hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen, also ein Mordkomplott gegen den König. Und die Sache wurde dem Mordechai bekannt. Wieder was für ein Zufall. Und er berichtete es der Königin Esther und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais weiter. Da wurde die Sache untersucht und als richtig befunden und die beiden wurden an ein Holz gehängt. Also sie wurden gepfählt, aufgespießt auf einem angespitzten Pfahl, vielleicht auch festgenagelt an diesem Pfahl, als eine furchtbare Hinrichtung. Und es wurde vor dem König ins Buch der Geschichte geschrieben. Die Perser haben sehr genaue Aufzeichnungen geführt. Und jetzt lernen wir den vierten Charakter in diesem Schauspiel von Gottes Souveränität kennen. Nämlich Haman, wir könnten sagen, den Adolf Hitler des Alten Testaments. Wir sind im Kapitel 3. Nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasveros Haman, den Sohn des Hemadat, den Agagiter groß, und erhob ihn im Rang und stellte seinen Sitz über alle Fürsten, die bei ihm waren. Ist das nicht unfair? Mordechai hat gerade hier dem König das Leben gerettet. Und jetzt wird ein anderer erhoben und ihm wird nicht gedankt. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Du tust ehrlich deine Arbeit, bist fleißig und dann wird der linke Kollege befördert vor dir. Ja, aber warte ab. Ist noch nicht aller Tage Ende. Werd nicht bitter, Gott hat die Kontrolle. Vertraue dem Herrn. Und als die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman, denn so hatte der König es in Bezug auf ihn befohlen. Aber Mordechai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Wird uns nicht erklärt, warum, aber es ist sehr interessant, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet uns, dass Haman ein Amalekiter war. Hier wurde gesagt, er war ein Agagiter. Die Amalekiter waren die sprichwörtlichen Feinde von Israel, die ihnen von Anfang an widerstanden haben. Und wenn ihr euch noch erinnert, zur Zeit des Propheten Samuel und des Königs Saul, des ersten Königs von Israel, war der König der Amalekiter ein Agag. Und Haman wird hier Agagiter genannt. Könnte es sein, dass er ein Nachkomme von diesem Agag ist? Interessant auch, Mordechai ist ein Nachkomme von Kisch. Der Vater von König Saul hieß auch so. Und beide waren Benjaminiter. Und das sind gängige Namen, also wir können uns hier nicht wirklich sicher sein. Aber wäre das nicht crazy, wenn wir hier einen Nachfahren von Agag, dem Amalekiterkönig, haben und einen Nachfahren von Kisch, dem Vater von König Saul, dem ersten König von Israel. Wird deswegen abgefahren, weil in 1. Samuel Kapitel 15 Saul von Gott den Auftrag bekommt, die Amalekiter zu vernichten mit allem, was ihnen gehört. Und wenn ihr euch erinnert, Saul hat das nicht vollständig getan. Er hat unter anderem den Agag am Leben gelassen. Und das war der Grund, warum Gott den König Saul abgesetzt hat. Der Prophet Samuel hat zu ihm gesagt, Gehorsam ist besser als Opfern. Und wäre das nicht crazy, wenn hier der Sohn Agags überlebt hat und jetzt ein Nachkomme von Agag die Juden vernichten will und dieser Konflikt in Mordechai und Haman fortgesetzt wird? Amalek in der Bibel ist ein Bild für das Fleisch, ein Bild für diese sündigen Impulse in unserem Leben. Und Jesus hat uns gelehrt, dass wir kompromisslos umgehen müssen mit Sünde in unserem Leben. Unser Fleisch, wie die Bibel das nennt, es muss ans Kreuz. Jesus hat es in Matthäus 18 so gesagt, wenn deine Hand oder dein Fuß dir einen Anlass zur Sünde gibt, dann hau sie ab, schneid sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich lahm oder als Krüppel ins Reich des Himmels in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder zwei Füßen in der Hölle zu landen, ins ewige Feuer geworfen zu werden. Und er hat gesagt, wenn dein Auge dir einen Anlass zur Sünde gibt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig ins Leben zu gehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Und natürlich hat Jesus das nicht wörtlich gemeint. Das sind ganz, ganz starke Wortbilder. Ne? Wenn du dir die Augen ausreißt, kannst du immer noch ein Problem haben mit Lust in deinem Herzen. Aber es, was Jesus uns sagt, wir müssen kompromisslos mit Sünde umgehen. Keine Kompromisse mit Sünde, was immer es ist. Nicht nur ein bisschen Lügen oder ein bisschen Tratschen oder ein bisschen Porno, ein bisschen Neid. Was immer es in deinem Leben ist, schneide es ab, wirf es weg. Hey, wenn in dem Film eine perverse Szene drin ist, schmeiß ihn weg. Du musst dir den nicht ansehen. Wenn du dein Fleisch nicht killst, dann wird es am Ende dich killen. Und das sehen wir vielleicht hier in dieser Geschichte, dass es zurückkommt und hier wirklich die Juden vernichten will. Lesen wir weiter im Vers 3. Da sagten die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du dauernd den Befehl des Königs? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, da berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob Mordechais Begründung anerkannt werden würde. Denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er Jude sei. Sie haben gepetzt. Und was es mit dem Haman macht, diese Info, und wie er darauf reagiert, das werden wir nächste Woche ansehen. Ist der Cliffhanger heute. Aber für heute, lasst uns all diese Zufälle sehen. Lasst uns Gottes Hand sehen im Hintergrund, im Verborgenen. Lasst uns sehen, dass Gott auf dem Thron sitzt. Das ist auch wahr in unserem Leben. Er ist da. Er sieht dich. Er liebt dich. Ob du ihn spürst oder ob du ihn gerade nicht spürst, ob du siehst sein Wirken oder ob du es nicht siehst, Gott ist am Wirken. Und oft, wenn wir zurückschauen, sehen wir dann erst den roten Faden in unserem Leben und sehen auch, wie Gott alles wunderbar zusammengewoben hat und diese scheinbaren Zufälle in unserem Leben, Menschen, die er in unser Leben bringt und wie er uns bewahrt hat und wie wir Gunst gefunden haben in seinem Leben. Mach dir das bewusst, wir leben in Gottes Gegenwart. Und lasst uns im Geist wandeln, das heißt, dass wir uns von seinem Geist beherrschen lassen. Denn so werden wir die Lust des Fleisches nicht erfüllen, schreibt Paulus uns im Galaterbrief. Und er will unser Bestes. Amen. Lieber Vater, danke, dass du uns dieses wunderbare Drama hier vor Augen führst und dass es so viel mit unserem Leben zu tun hat. Danke, dass du heute dasselbe bist wie gestern und in alle Ewigkeit, dass du auf dem Thron sitzt, dass du treu bist, dass du uns liebst, dass wir wissen dürfen, dass wir in deiner Gunst leben, wenn wir in Christus sind. Dass wir gesegnet sind mit allem Segen, den der Himmel für uns hat in Jesus. Und danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du uns hältst, dass du deine Hand unter uns hältst, dass du uns trägst, dass du deine Hand über uns hältst. Begleite du uns mit deinem guten Segen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.